hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst einmal wie immer einen schönen guten Abend hier aus der Kulturwerkstatt Westend. Ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben in die 250. Ausgabe der Sendung Westend Radio. Als meinen Studiogast darf ich heute Stylianos Eleftherakis begrüßen. Er leitet das Westend mittlerweile seit fast genau 20 Jahren und auch das ist ja gewissermaßen ein Jubiläum. Der Schwerpunkt dieser Sendung befasst sich mit der Kafka-Projektwoche, die ab dem 12. Juni hier im Westend stattfinden wird. Und was den Geschäftsführer dieser Kultureinrichtung bewogen hat, sich gerade mit Franz Kafka zu befassen und hier zahlreiche Veranstaltungen zu dem Thema stattfinden zu lassen, das wird er in den knapp 60 Minuten selbst erzählen. Am Ende der Sendung gibt es ein Interview mit Heiko Strohmann, CDU-Abgeordneter und Landesgeschäftsführer der CDU Bremen. Darin geht es um eine kleine Rückschau zum vergangenen Bremer Wahlkampf. Das geplante Interview mit Tim Abitsch, Geschäftsführer der FDP Bremen, fällt aus gesundheitlichen Gründen leider aus. Und an dieser Stelle gute Besserung an Tim Abitsch. Aus dem hauseigenen Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend begrüßt Sie auch heute wieder Windy Jakob.
For loving, not a theater of war. I take the poison for the cure, but he's my man, and I've been doing him wrong. Yeah, he's my. And learned to lead a decent life. But meanwhile, I'm dying inside. 'Cause he's my man, and I keep doing him wrong. Yeah, he's my man, and I've been doing him wrong. Thank you. not playing at war, and I leave justice in the good hands of the Lord. But he's my man, and I've been doing him wrong. Yeah, he's my man, and I've done him wrong. But I'm praying for the strength not to carry on. Sharon.
Der Titel hieß A Good Song und war der erste Wunschtitel meines Studiogastes und das, ich sag mal, Stelios Eleftherakis. Stelios, wir duzen uns ja schon seit Jahren. Ja, erstmal schönen guten Abend und schön, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, dir auch einen schönen guten Abend, den Hörern und Hörern natürlich auch. Schön, dass ich hier sein darf und dann hoffe ich, dass wir eine schöne Sendung zusammen machen.
Ja, das hoffe ich auch. Ich muss sagen, ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Merkt man vielleicht nicht ganz so, aber ich darf es einfach mal sagen, falls hier so ein paar Ausfälle kommen, das vorweg schon mal. Wir haben uns da entschieden, das Programm mal zusammen zu gestalten. Das war ein Song von dir, ein guter Song. Bist wahrscheinlich gespannt, was ich dann spiele.
Ja, also so werden wir allen hoffentlich Freude machen mit der Musik, die wir heute abspielen.
Ja, Stelios, ich habe es anmoderiert, du bist hier ja fast auf den Tag, auf den Monat genau 20 Jahre Geschäftsführer dieser Einrichtung.
Ja, im August sind 20 Jahre, da habe ich ein kleines Jubiläum, aber natürlich nutze ich die Gelegenheit, um dir nochmal zu deinem Jubiläum zu gratulieren, 250 Sendungen in ja, so 10 Jahren jetzt, wenn ich es so recht sehe, das ist eine... Kann man nicht anders sagen. Das ist eine reife Leistung.
Ein gewisses Durchhaltevermögen.
Ja, nicht nur Durchhaltevermögen. Nee. Da ist auch eine Entwicklung da und da gibt es eine Unmenge von Themen. Das muss man erstmal hinkriegen. 250 themenbezogene Sendungen zu machen mit so vielen, vielen verschiedenen Studiogästen auch, Live-Gästen, viele, viele Produktionen. Also das ist schon eine Leistung, Vinny, auf die kannst du stolz sein. Und wir sind froh, dass wir hier aus dem Haus sowas anbieten können.
Genau, wir können dazu sagen, wir senden hier live aus der Kultureinrichtung Wallerherrstraße 294, haben uns hier aus eigenen Ressourcen ein kleines Studio zusammengestellt und das läuft natürlich über die Frequenzen vom Radio Wiese TV, vom hiesigen Bürgerrundfunk. Stelios, ich nehme das mal als Dankeschön an, kannst du dich jetzt noch entsinnen, jetzt vor 20 Jahren, wie es hier angefangen hat, vielleicht deine erste Arbeitswoche und was sich jetzt in 20 Jahren wirklich grundlegend verändert hat für dich als Geschäftsführer? Natürlich nur eine kurze Antwort.
Ich denke, 5 Jahre, dann bin ich fertig. Also 1:1 machen wir das jetzt mal nicht. Es hat sich ganz viel geändert. Wenn ich überlege, als wir angefangen haben, gab es hier einen Computer mit einem Menschen, der das irgendwie nutzen durfte. Da durfte längst nicht jeder ran. Wir hatten die Buchführung noch per Hand. Also richtig in diese entsprechend gestalteten Kladden geschrieben. Ich habe dann das war das Erste, was ich gemacht habe, das auf ein ganz simples Buchführungssystem per Computer umgestellt. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war ja ein großer Fortschritt. Ja, und dann sind natürlich eine Unmenge von Leuten hier durchs Haus gegangen. Damals gab es ja noch ganz viel ABM-Maßnahmen und wir hatten jedes Jahr so um die 10 bis 14 Leute hier, von denen die meisten ABMler waren oder BSAGler, Bundessozialhilfegesetz, Paragraf 19 war damals ja auch noch. Daher kommst du ja auch und die mussten ja alle irgendwie integriert werden. Daran kann ich mich noch erinnern, das war eigentlich irgendwie so die Hauptaufgabe dieser bunten Truppe, vernünftige Arbeit zu verschaffen. Also, dass sie ein Projekt kriegten, dann musste ja für das Projekt auch noch Geld da sein und so weiter. Also, wir haben da eine Menge machen müssen und sind mittlerweile aber so, dass wir in vielerlei Hinsicht, um das mit einem Wort zusammenzufassen, professionellere Strukturen eingezogen haben und vieles, vieles ist einfach professionalisiert. Und macht natürlich nach außen dann auch entsprechend besseren Eindruck.
Mhm. Und dazu muss ich sagen, ihr habt natürlich auch eine gute Aufstellung, ihr habt eine gute Anbindung zur Kulturbehörde, kann man das so sagen? Ich denke schon.
Naja, sicher, wir bemühen uns natürlich um ein gutes Verhältnis, weil die zahlen.
Mhm. Jetzt ist ja so, wir haben ja noch ein kleines Interview zum vergangenen Wahlkampf. Das Ergebnis war ja ein bisschen überraschend. Ich meine auch mit dem, dass Herr Börnsen nicht mehr da ist. Er ist auch Kultursenator. Wird sich da jetzt irgendwas verändern? Gibt es da schon Neuigkeiten für uns, fürs Westend?
Nicht, dass ich wüsste. Ich habe keine Neuigkeiten. Ich hoffe, dass ich demnächst mal was erfahre, aber jetzt noch nicht. Es gibt wohl auch noch nichts wirklich Neues, was so für die Öffentlichkeit geeignet wäre. Ich weiß jedenfalls nichts. Ich denke aber, dass das im Laufe der nächsten Woche sicherlich sich was tun wird.
Meine Frage, bereitet dir das Sorge, weil wenn neue Köpfe kommen und da ist jetzt ja einiges, man soll jetzt hier ein bisschen Gas geben, das hat der Präsident der Handelskammer, glaube ich, gesagt. Also gibt es da so eine Sorge bei dir, dass sich da was ändert?
Nein, also wenn sich was ändert, dann müssen wir halt damit leben, dass sich was geändert hat. Das haben wir die ganzen Jahre getan und Änderungen machen mir eigentlich selten wirklich Sorgen. Das sind Herausforderungen, die muss man dann irgendwie bestehen. Mhm. Vielleicht ändert sich ja auch was zum Positiven. Das kann ja auch sein, obwohl wir uns jetzt eigentlich nicht wirklich beklagen können. Das Westend hat so eine schöne Zeit hinter sich, steht im Augenblick so gut da und wir sind eigentlich, haben eigentlich überhaupt keinen Grund, wirklich zu jammern und zu klagen, außer der üblichen Klage, dass wir gern mehr Geld hätten, aber das hätten alle gerne. Also insofern, was soll's.
Selo, als wenn es geahntet ist, mein Musikprogramm kennst du nicht, aber ich habe jetzt aufliegen und da kommen wir gleich zur Musik. Lee DeWise, Don't Be Afraid, also keine Angst zu haben. Also wie gesagt, du konntest es nicht ahnen. Wie gesagt, wenn du mal genau zuhörst und oft Nordwestradio hörst, wird dir was auffallen, denn das ist ein Stück, was, glaube ich, mindestens einmal am Tag gespielt wird. Das ist was für eine heimliche Hymne. Ja, und Sie da draußen hören jetzt Lee DeWise in der Akustikversion Don't Be Afraid.
I've seen love and I've seen pain, but never in my life will I feel these things again. So I'll hold and I won't let go. And if I'm holding on too tight, my darling, let me know. Hey, yeah. Hey, hey, hey. Fix my heart and my broken bones. If I can stand up on my own, don't make me stand alone. Lift me up so I can see the light. When the sun goes down, I will lay in your arms tonight. Everybody's waiting for a fall, but I will never let them see me stumble now. I'm never gonna fall. Don't be afraid, don't be afraid. Your heart has been repaid. Don't be afraid, don't be afraid. Your soul will not betray. Hey, hey. Thank you. been lost and I've been found. But never in my life did I beg to hear the sound of your voice. But I'm calling now, and if you ever lose your way, I'll find your heart somehow. Everybody's waiting for the fall, but I will never let them see me stumble. Now I'm never gonna fall. Don't be afraid, don't be afraid. Your heart has been repaid. Don't be afraid, don't be afraid. Your soul not betrayed. Hey, hey. Everybody's waiting for a fall, but I will never let them see me stumble now. I'm never gonna fall. So don't be afraid, don't be afraid. Your heart has been repaid. Don't be afraid, don't be afraid. Your soul not betrayed. Hey, hey.
Ja, leicht folk-orientierte Klänge hier im Westernradio und hier die Jubiläumsausgabe mit dem Studiogast Stelio Eleftherakis, der hier bei mir zu Gast ist, hier mir gegenüber sitzt. Und wir wollen ja über diese Kafka-Projektwoche sprechen. Das beginnt am 12. Juni hier im Westend. Franz Kafka, vielleicht muss ich natürlich die erste Frage stellen, was ist dein persönlicher Bezug zu Kafka und warum hast du dich gerade für diesen Autoren entschieden?
Naja, du weißt ja, dass wir in der Capriccioso-Reihe viele große Dichter schon behandelt haben und auch noch behandeln werden. Kafka ist, wie soll ich das sagen, so ein weißer Fleck in meiner literarischen Biografie, wenn du so willst. Wie bei vielen. Man kennt Kafka aus der Schule, hat oftmals gerätselt, was er denn nun meinen könnte, fand ihn unverständlich, fand ihn vielleicht auch irgendwie bedrohlich und wenn man das so, wie es einem als Jugendlicher gegangen ist, mit den Worten ausdrücken wollen, dann würde man sagen, man hat ein bisschen Schiss, dass der einen runterzieht. Das ist das eine. Das andere ist, dass er natürlich immer trotzdem so ein Faszinosum ist. Man fand das schon faszinierend, wie einer sowas schreiben konnte, was so schwer zu enträtseln ist. Also ich muss dazu sagen, wenn Deutschlehrer dann ihre Art von Interpretation angeboten haben, dann hat man ja oft, weil die Schüler nichts Vernünftiges rausgekriegt haben, was bei uns jedenfalls so der Fall war, dann hat man ja oft so gedacht, oh Gott, was die alles wissen. Bei Kafka hat man gemerkt, die wissen es auch nicht. Also da ist musste irgendwas Besonderes sein. Und wie gesagt, irgendwann musste es ja mal so weit kommen, dass man sich an so eine Leerstelle wagt, wenn man sie so verspürt, und dann muss man sich halt damit auseinandersetzen. Das hat bei mir jetzt, wenn ich die Schulzeit bedenke, das waren 45 Jahre, die es gedauert hat, bis ich mich dann wirklich mal ernsthaft an Kafka getraut habe. Ich glaube übrigens, dass das vielen ähnlich geht. Die meisten, vermute ich mal, und alle, die ich gefragt habe, bei denen war das so, die haben Kafka in der Schule gemacht. Kennen alle ein paar Titel, ein paar kleinere Texte, vielleicht auch mal eins der großen Romanfragmente, aber nach der Schulzeit mal sagen, oh, jetzt lese ich mal einen Roman von Kafka oder so, das kenne ich keinen, dem das passiert wäre.
Ja, mag das an den Lehrkräften liegen, dass sie das nicht so gut drauf haben, das zu vermitteln, dass man nicht Interesse hat, oder ist es am Inhalt?
Ich denke, um mit Kafka was anfangen zu können, ohne dass er einem Angst macht oder ohne dass man sich drüber ärgert, weil man ihn nicht greifen kann, braucht man einfach eine bestimmte persönliche Reife. Ich glaube, anders versteht man das nicht. Also ich kann mich entsinnen, wir hatten in der 8. Klasse diese Geschichte aus dem Prozess vor dem Gesetz. Da steht der Türhüter da und lässt den Menschen einen Menschen nicht rein. Und er wartet und wartet und wartet und kommt halt nicht rein. Und am Schluss sagt der Türhüter, als der Mensch stirbt, sagt er, der Eingang war nur für dich bestimmt. So, dann kann man lange rätseln, was das bedeutet und gibt auch entsprechende Interpretationen. Wenn man sowas in der 8. Klasse kriegt, so die Jungs zu der Zeit, ja, wir haben darüber gerätselt, wie man den Türhüter beiseite schaffen kann. Also wir sind nicht kafkaesk daran gegangen. Also wir haben das nicht als kafkaeske Situation begriffen, sondern sozusagen als, wie soll man das nennen, winnetouesque. Ne? Also wir haben so uns ausgemalt, was muss man tun, wie kann man den weglocken und lauter so Geschichten. Also ganz profan, ganz simpel, wie halt 13-Jährige, 14-Jährige denken. Und da ist, klar ist das aus der Rückschau völlig unangemessen, so jungen Menschen so eine Geschichte vorzusetzen, mit der sie gar nichts anfangen können und ihnen damit einen der allergrößten Dichter erstmal für ein paar Jahre, ja, soll man sagen, unlieb zu machen, um das mal vorsichtig zu formulieren.
Also du hast jetzt deine Reife gefunden, es hat gedauert und
hat wirklich gedauert.
Dir, aber auch so ein bisschen, ist es auch vielleicht ein kleines Stück Selbstverwirklichung hier mit drin?
Jetzt in der Reihe, ja, in Kafka, also was Kafka als Persönlichkeit angeht, die ja nun einerseits sehr vielschichtig, aber andererseits eben auch in gewisser Weise sehr begrenzt ist, weil sich alles auf einige wenige wirklich massivste Kernprobleme damit umschreiben lässt. Also nee, mit Kafka als Person habe ich nicht viel zu tun. Aber als Literaturfreund ist es eine Offenbarung, sich mit Kafka zu beschäftigen, wenn man das die ganzen Jahre nicht gemacht hat und merkt, was für eine wunderbare Sprache der schreibt. Also das ist vielleicht das schönste Deutsch, was in der Literatur geschrieben worden ist.
Selle, wir haben noch Gelegenheit, ein paar Sätze zu hören oder kleine Ausschnitte aus seinen Texten, aber nachher. Wir machen jetzt wieder Musik. Ich muss mich ein bisschen auch an den Sendeplan halten. Das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Jetzt kommt was von dir, George Moustaki.
Ja, Georges Moustaki, ja. Und das ist Le Temps se vivre, ein ganz bekanntes Stück. Und naja, hören wir mal.
Le temps de vivre et d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver. Notre vie, viens, je suis là, je n'attends que toi, tout et tout est possible, tout est permis, viens, écoute ces mots qui vibrent. Sur les murs du mois de...
Wurde mal wieder die Liebe besungen von George Moustaki hier im Westend Radio, hier die Ausgabe heute live am 28. Mai. Stelio, du blätterst da noch schön in deinen Unterlagen, in deinen Texten. Vielleicht nochmal eine kurze Frage, was wird eigentlich so als Kafkaesque bezeichnet?
Oh Gott. Ja, Kafkaesque, das ist ja ein Adjektiv, das wir vor allen Dingen in Zusammenhang mit, ja, mit Lebenssituationen bringen, die irgendwie ausweglos sind. Eigentlich muss man sagen, was kommt aus dem Englischen und war eigentlich nur eine Bezeichnung für den Einfluss, den Kafkas Werke auf andere Schriftsteller hatten. Und diese das jetzige Verständnis, das hat sich so im Laufe der Zeit gebildet, und eine kafkaeske Situation ist eine, die gekennzeichnet ist von einer gewissen Ausweglosigkeit, hinter der so eine rätselhafte Bedrohung steckt, sowas Dunkles, sowas Ungreifbares. Konkretisiert sich, sofern man das so sagen kann, oftmals oder kulminiert, ist besser gesagt, oftmals in bürokratischen Strukturen, in einer unfassbaren Bürokratie, wobei unfassbar meint, dass man sie tatsächlich nicht zu fassen kriegt. Also, die im Prozess das Gericht oder im Roman das Schloss selber, und das ist unerreichbar für die jeweiligen Protagonisten. Und ja, das ist typisch für Kafka, ist genau das zu beschreiben. So eine gewisse Situation, in der die Leute ja Opfer von Mächten sind, die sie nicht begreifen.
Mhm. Ja, Kafka hatte ja damals so einen Büroberuf gehabt. Er hat das Brotberuf genannt.
Ja, ja.
Er konnte von seiner Kunst nicht leben, erst nach seinem Tod, naja, konnte er dann natürlich auch nicht mehr, aber würde er heute von seinen Werken leben können, wird er noch verlegt?
Ja, sicher. Also Kafka hat viele, viele, viele Millionen Auflage, sicher könnte der sich ganz bequem von seinen Werken ernähren. Das war aber damals nicht, es ist kaum etwas von ihm erschienen. Es gibt ganz wenige Dinge, nur ein kleines schmales Bändchen, und ansonsten wollte er ja eigentlich, dass sein Kumpel Max Brod alles verbrennt, was er geschrieben hat, und er selber hat auch etliches verbrannt. Zum Glück hat der Brod das nicht getan, und das ist ja alles erst nach seinem frühen Tod. Er ist ja relativ jung gestorben an Tuberkulose, ist das ja eben nicht verbrannt, sondern publiziert worden. Ja, wurde dann natürlich relativ schnell auch anerkannt als großartige Literatur. Teilweise war Kafka zu Lebzeiten auch schon bekannt. Also Tucholsky hat eine hymnische Rezension zur Verwandlung geschrieben, und auch Thomas Mann hat was von ihm gelesen und gesagt, das ist ein Hochbegabter. Aber dass er richtig bekannt gewesen wäre als Schriftsteller, das war nicht der Fall. Er musste halt leben von seinem Beruf bei der Arbeiter Unfallversicherung. Da war sein Job einfach zu gucken, ob die Arbeitsschutzbestimmungen, die es damals schon gab, in den einzelnen Betrieben in seinem Gebiet eingehalten wurden. Ja, er hatte Glück mit seinen Vorgesetzten, weil er war oft, meldete sich oft krank, war dann, als er dann die TBC diagnostiziert hat, oft monatelang auch in Sanatorien und so. Die beiden Vorgesetzten waren selber literarisch interessiert und wussten, wen sie da haben. Und ja, die haben halt, man kann das nicht anders sagen, vorbildlich zu ihm gehalten eigentlich, haben ihn wirklich gestützt, soweit ihnen das als Vorgesetzte möglich war.
Mhm. Ja, und jetzt haben wir die Gelegenheit, mal etwas zu hören. Du hast ja einen Text ausgesucht. Er hat nun keine Gedichte geschrieben, ne?
Hat er schon, aber ganz wenige, und dafür ist er nun nicht bekannt. Also als Lyriker ist Kafka jetzt irgendwie nicht besonders hervorgetreten.
Mhm. Vorweg darf ich sagen, und Sie da draußen, was Sie jetzt hören, so geht's auch praktisch bei Capriccioso zu, die Literatur- und Musikveranstaltung, die einmal im Monat hier stattfindet oder alle zwei Monate. Und das gibt immer noch ein paar schöne Erklärungen hinterher zum Text.
Ja, aber wir machen das jetzt ganz kurz. Ne? Ja. Ich lese mal einen ganz kurzen Text vor, der sehr bekannt ist. Der heißt Kleine Fabel. Das ist ein Titel, den hat Max Brod dem Text gegeben. Kafka hat ihn irgendwie gar nicht benannt. Der geht so. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin. Und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie.
Ja, ungutes Ende.
Ja, die Maus hatte die Wahl, sich von der Katze fressen zu lassen oder in die Falle zu laufen. Eine kafkaeske Situation. Und ist übrigens auch formal ganz klar und ist übrigens interessant, weil eigentlich ist das ja eine Fabel. Und eine Fabel hat ja ganz oft am Ende, und es gehört eigentlich formal dazu, so eine Art Nutzanwendung, so eine Moral, die einem erzählt, wie man es denn dann richtig machen sollte. Und das ironisiert Kafka ja, nicht? Weil die statt der Nutzanwendung frisst die Katze die Maus auf. Das hat man auch ziemlich oft, dass Kafka mit ironischen Mitteln arbeitet und die Situation so, die eh schon verworren und schwierig ist, nochmal ein Stück weiter treibt. Das ist typisch Kafka. Übrigens oft auch, nicht gerade in der Geschichte, aber oft auch mit humorigen Mitteln. Also es ist nicht so, dass Kafka immer nur trist ist. Ich war übrigens ein großer Fan von Charlie Chaplin, der ja nun auch oft in absurden und ausweglosen Situationen steckte.
Ich glaube, er hat ein gutes Betätigungsfeld in der Jetztzeit.
Ja, also jetzt deswegen so ist Kafka ja
sehr aktuell.
Ja, nicht umsonst hat der Spiegel letztes Jahr einen Titel gemacht, also das Nachrichtenmagazin der Spiegel, das hieß Der Seher und bezog sich darauf, dass Kafka jetzt ein aktueller Dichter wäre. Auch nachher, also man könnte da ganz viel Bezüge herstellen. Soweit ich weiß, haben wir nicht ganz so viel Zeit. Nee,
würde ich auch gerne, aber ich muss mich da zurücknehmen. Erstmal genau, und wenn Sie jetzt mehr von Kafka hören wollen, das gesamte Programm, das werden wir gleich ein bisschen vorstellen. Am 18. Juni, da wieder nächste Capriccioso-Abend, der große Kafka-Abend, beginnt wieder um 20 Uhr. Wir sprechen gleich weiter, wir machen etwas Musik und dieser Mann kommt aus Kanada und macht, wie ich finde, wunderschöne Musik.
To where boats go by. Caledonia River flows so wide, still water, lay it over, still water, lay it over, still water. Caledonia River, oh, so wide. Wild eyes in the wilderness, where you're going with the devil in hand. Wild eyes in the wilderness, where you're going with the devil in hand. Going to build a bridge for working money, for working money. I'm going to climb the bridges high, Caledonia, brother, far away. Still water, I'm laying over, still water, lay my body down over, still water, laying over. Caledonia River, far away.
Sie hören nach wie vor das Westend-Radio und hier zu Gast der Lioel Efterakis, mein Studiogast, und es geht um die große Kafka-Woche hier im Westend. Eigentlich haben wir ja schon erzählt. Wie gesagt, wir haben den Hinweis gemacht auf Capriccioso am 18. Juni, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Kafka in verschiedenen Variationen.
Ja, das kann man so sagen. Also ich habe am Schluss, als wir alles zusammen hatten, selber gestaunt, was da zustande gekommen ist. Wir wollten eigentlich nur mal wieder ein größeres Literaturprojekt machen. Damit habe ich angefangen, da lief eins, kam ich dazu, und jetzt machen wir wieder eins. So, was machen wir alles? Wir haben am 12. eine Vernissage, wir reden immer von Juni, mit Stefanie Hayes. Die wird die Originalzeichnung ihres Kafka-Buches ausstellen. Das ist ein Buch, das von der Stiftung Buchkunst als eines der schönsten Bücher ausgezeichnet worden ist. Stefanie Hayes selber ist auch schon vielfach ausgezeichnet. Macht diese Ausstellung am 12., wird am 13. und 14. einen Workshop im Westend machen, soll eine Kafka-Installation entstehen. Das wird sicherlich auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Stefanie Hayes ist übrigens, vielleicht soll ich das mal sagen, auch als Lehrende in Hamburg ausgezeichnet worden an der Uni da. Also die kann beides. Und ja, wir haben dann überlegt, wie machen wir das mit Teilnehmerbeitrag und so. Dann habe ich gesagt, machen wir 30 Euro, dann können auch die Leute sich das leisten, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Ein bisschen was müssen wir natürlich nehmen, aber 30 Euro ist, glaube ich, für so ein Workshop mit so einer Person nicht so teuer. Es gibt aber nur 15 Plätze, also wer sich da anmelden soll, muss sich beeilen. Dann haben wir Rainer Stach, der eine Kafka-Biografie geschrieben hat, über 18 Jahre. Die gilt gemeinhin als so eine Art Jahrhundertwerk. Die ist ganz großartig. Ich habe, das sind drei dicke Bände, ich lese sie gerade, unwahrscheinlich gut. Und der kommt hierher und liest und steht zu einem Gespräch zur Verfügung. Das ist eine großartige Sache. Dann haben wir den Capriccioso-Abend. Dann haben wir unsere jungen Leute, die machen den Poetry Slam auf der einen Seite und den Kurzfilmabend Shortorama auf der anderen Seite. Am 16. beziehungsweise am 19. ist das. Wir haben Live-Graffiti mit zwei großen Graffiti-Künstlern am 20. Und am 20. haben wir auch das Konzert von Peter Dahm mit Mustafa Bostü, dem Musiker, den wir hier schon öfter im Rahmen von Transition hatten, und Musikern von der Bremer Kammerphilharmonie. Und Peter hat extra für dieses Thema eine Musik geschrieben. Also es ist tatsächlich dann auch eine Uraufführung, die wir da machen mit großartigen Musikern. Also ich denke, da haben wir richtig, richtig was zustande gekriegt.
Ja, ich würde mal sagen, einfach hier im Westend vielleicht mal vorbeikommen, sich den Flyer abholen oder aufs oder ins Internet schauen. Da ist das ganze Programm ja ausgestellt als PDF-Flyer. Ja. Stelio, wir haben gleich noch eine Schlussrunde, auch das Interview, aber wir machen noch ein kleines Musikstück von dir. Ganz kurze Ansage.
Ja, was machen wir denn? Wir machen, glaube ich, Over the Rainbow von Favo. Genau. Das sind Musiker, die auch schon im Westend waren. Ja, aus Berlin.
Genau, die kommen jetzt. Mm-hmm. leider müssen wir uns hier aus diesem schönen Stück ausblenden, weil wir noch einiges vorhaben, zumindest das Interview noch von Heiko Strohmann. Aber Stelio, die Wahl ist jetzt knapp 3 Wochen vorbei. Überraschender Ausgang. Hat dich diese geringe Wahlbeteiligung irgendwie ja stutzig gemacht oder vielleicht schockiert? Oder was ist deine Einschätzung da in der Hinsicht?
Oh, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Ne?
Ja, bitte nur kurze Antwort.
Das ist schwierig. Also die, was so diskutiert wird, dass das Wahlsystem zu kompliziert ist und diese vielen Stimmen und dass es abschreckend wirkt, mag sein. Würde ich jetzt kein Urteil drüber wagen. Was ganz eindeutig ist, ein erschreckendes Ergebnis, dass das soziale Gefälle sich in der Wahlbeteiligung widerspiegelt. Also die besser verdienenden, die gebildeteren, die gehen zur Wahl und in den Gebieten, wo das nicht so der Fall ist, die sozial Schwächeren wohnen, da ist die Wahlbeteiligung gering. Das ist eine ganz schlimme Entwicklung. Da muss man unbedingt was tun. Das wird man aber nur schaffen, wenn man es schafft, auch in diesen Kreisen deutlich zu machen, dass die Politik was für sie tut und dass diese Grundeinstellung, die sich da ganz offensichtlich breit macht, nach dem Motto, egal, ob wir da hingehen oder nicht, die machen sowieso, was sie wollen, das ist ja so immer die Grundeinstellung, das muss aufgebrochen werden. Sonst muss man sich nicht nur Gedanken um Wahlbeteiligung machen, sondern tatsächlich auch um Demokratie.
Naja, das sind, also die machen nicht immer, was sie wollen, aber manchmal schon. Ich hatte ja vor dem Vorgespräch gesagt, diese horrenden Bezüge der Präsidenten der Ärztekammer, das hat der niedersächsische Rechnungshof rausgekriegt, die bekommen Aufwandsentschädigung noch 12 Jahre danach, auch wenn sie aus dem Amt ausgeschieden sind. Und dann wurde gesagt, das geht aber nicht so. Jetzt sagt die Bremer Gesundheitsbehörde, nee, das ist alles rechtens Recht und Gesetz. Vielleicht kommen wir wieder auf Kafka. Also es gibt schon Dinge, wo ich dann manchmal auch mir sage, Mensch, ist das so in Ordnung?
Ja, gut. Also, wenn es solche Fälle gibt, dann
leider.
Muss man natürlich sich fragen, was das, wenn andere Leute das so lesen, wahrnehmen, was das bewirkt bei denen. Das schafft sicherlich kein Vertrauen in die Politik und ihre Akteure. Mhm. Das ist klar. Andererseits sind es viele Leute, das weiß ich ja nun, die sich mächtig anstrengen, unglaublich viel arbeiten. Und naja, als Ergebnis dann eben oftmals sich vor allen Dingen Häme und Beschimpfung anhören müssen. Es ist eine schwierige Kiste mit dieser Demokratie und es gibt aber nun mal nichts Besseres. Mhm.
Ja, vielleicht wäre das mal eine eigene Sendung, wäre vielleicht mit Thomas Schwarzer von der Arbeitnehmerkammer, der hat ja auch sich mit Armut und Reichtum auseinandergesetzt. Jassel, erstmal Dank für die Einschätzung. Ja, ich habe es ja angekündigt, es gibt noch ein kleines Interview, kleine Nachbetrachtung zur Wahl, da habe ich den Heiko Strohmann ja hier eingeladen und wir werden uns das mal anhören. Ja, und dann werden wir uns gleich verabschieden. Aber jetzt erstmal das Interview mit Heiko Strohmann. Dann begrüße ich nun Heiko Strohmann, in Rostock geboren, Wahlbremer, CDU-Abgeordneter der bremischen Bürgerschaft und seit 2013 Landesgeschäftsführer der CDU Bremen. Stimmt das alles, Herr Strohmann?
Ja, das ist völlig korrekt, ja.
Ja, zum Teil habe ich diese Daten aus Wikipedia. Haben Sie sich da selber reingestellt?
Nee, das hat Wikipedia gemacht. Die waren vor ein paar Wochen in der bremischen Bürgerschaft und haben alle Abgeordneten nochmal fotografiert und interviewt und daher sind die Begriffe. Ich bin ja seit 2013 wieder Landesgeschäftsführer. Ich war das ja schon mal von 2002 bis 2007.
Ah ja, kontrollieren Sie die Daten gelegentlich auch mal?
Ja, gelegentlich schon, aber jetzt nicht intensiv. Also wenn ein Kind dazugekommen ist, dann achte ich schon darauf, dass da jetzt 4 Kinder drin steht und nicht noch 3.
Mhm. Ja, Sie leben nun in Gröbling, was ich doch sehr sympathisch finde, weil das ja ein Stadtteil ist, der doch jetzt, hat schon einen Anstrich sozial benachteiligt. Also ich finde gut, dass Sie da leben.
Ja, das ist auch nicht so einfach manchmal, aber ich bin bewusster Gröblinger und lebe da auch gerne, auch mit den ganzen Problemen, die da sind. Und ich sehe das auch so ein bisschen als Auftrag, dann auch immer die Stimme für Gröbling auch in der bremischen Bürgerschaft zu sein.
Mhm. Ja, nun, die Wahl ist vorbei. Wir zeichnen das Interview am 19. Mai auf. Die Ergebnisse gibt es erst am Freitag, also die ganz offiziellen. Die Wahlbeteiligung war ja wirklich sehr gering. Hat Sie das wirklich überrascht?
Nein, ehrlicherweise nicht und da muss man auch klar und deutlich sagen, alles lamentieren macht keinen Sinn, aber wenn sich der jetzt ja zurückgetretene Bürgermeister hinstellt und am Wahlkampf nicht teilnimmt oder keine Veranstaltung macht, also dass gar kein Wahlkampf stattfinden kann und sagt, es ist sowieso alles gelaufen. Ich meine, da muss man sich nicht wundern. Und es ist ja immer so, dass man die Menschen gerade im Bremer Westen eben schwieriger an die Wahlurne kriegt. Und da muss man viel früher ansetzen, als jetzt zu sagen, wir können jetzt im Einkaufszentrum wählen. Ich glaube, das ist kein Weg.
Wird das nochmal analysiert von Ihnen selber, von der Partei? Haben Sie da?
Ja klar, also wir werden nochmal unsere Ergebnisse auch analysieren, auch selbstkritisch nochmal auf das eine oder andere schauen, wo muss gegengesteuert werden. Gerade jetzt die Beiratsergebnisse sind ja nochmal interessant. Bürgerschaftswahl ist ja das eine, aber die Beiratsergebnisse vor Ort sind nochmal interessant. Da muss man genau hingucken, also dass wir zum Beispiel in Walle als CDU nur noch viertstärkste Kraft sind hinter der Linken. Also das ist schon, wo man mal aufwachen muss, ob da alles richtig gelaufen ist in den letzten Jahren. Also das werden wir tun, und auch mit der Wahlbeteiligung muss man jetzt anfangen, darüber zu diskutieren. Da gibt es auch Vorschläge, und erst nicht drei Tage vor der Wahl und das nicht in der Zeitung und im Rundfunk machen, sondern die Parteien müssen sich da wirklich zusammensetzen und sagen, wo ist der Weg? Für mich ist der Weg über die Schulen die Juniorwahlen. Die müssen im Grunde genommen finanziell abgesichert werden. Das ist ein Weg, weil Kinder und Jugendliche, die in der Schule schon lernen zu wählen, die gehen dann auch als 16- oder 17-Jährige zur Wahl.
Kann das sich aus dem eigenen Lehrplan heraus entstehen, dass die Schulen das selber festlegen, dass sie so eine Art politisches Fach machen?
Ja, ich glaube, das ist immer, ich bin da nicht so ein Freund von, jetzt noch wieder ein neues Schulfach einzuführen, sondern ich glaube, es gibt ja auch Sprecherwahlen in den Schulen, Schülersprecher, Klassensprecher. Das müsste im Grunde genommen genutzt werden, um ein politisches Engagement zu initiieren, weil ich glaube, die Jugendlichen sind schon engagiert, das merkt man an den Podiumsdiskussionen, die soll man auch ein bisschen machen lassen und auch mal neue Modelle ausprobieren. St. Johann hat zum Beispiel ein sehr gutes Projekt gehabt mit Speed-Dating jetzt im Wahlkampf. Ist sehr interessant und man muss sich gegenseitig austauschen und die Schulen müssen machen, und da muss auch ein bisschen mit Geld hinterlegt werden, und dann funktioniert das auch.
Ja, was auch Geld gekostet hat, sind wahrscheinlich die Plakate. Sie haben ja den Wahlkampf mitorganisiert. Ich habe mal gelesen im Weserkurier, habe ich einen alten Artikel rausgesucht, Dezember 2012 war das, da sollte Facebook und Twitter mehr eingebunden werden. Jetzt sind es Plakate.
Nein, also nein, das eine schließt das andere nicht aus. Also Plakate sind nach wie vor ein Hauptinstrument in einem politischen Wahlkampf. Das ist einfach so. Da kann man noch hin und her diskutieren. Henry Ford hat ja mal gesagt, 50% der Werbung sind rausgeschmissenes Geld. Ich weiß nur nicht welche. Und so ist das auch bei Plakaten. Da gibt es solche und solche Diskussionen. Dass natürlich die sozialen Medien immer wichtiger werden zur Mobilisierung auch der eigenen Leute, ist ganz klar. Aber schließt nicht aus. Es wird auch in den nächsten 20 Jahren, sage ich mal, voraus Wahlplakate geben.
Mhm. Jetzt frage ich mal, von wem stammen die Texte? Also ich habe mal ein paar Plakate rausgesucht. Ja, das sind, glaube ich, welche von der CDU. Tatort Bremen, bald nur noch im TV. Steuergelder brauchen Verstand. Vieles geht besser. Das ist jetzt ja nicht so eine ganz große Aussage.
Na doch, also dies vieles geht besser zielt ja auf eine Kampagne ab. So, das war ja erstmal, das war ja so der Warmmacher, der war ja auch ohne CDU-Logo, und wir haben das an den Zugangs, da sind wir wieder bei der Vernetzung mit Social Medias, wir haben das an den Zugangsdaten zu unserer Internetseite, dass viele eben neuesvertrauen.de daraufhin, weil sie erstmal geguckt haben, wo kommt das her, nachgeguckt haben, und das ist eine Kampagne, wo wir mit Pfeilen, in dieser Stadt haben wir Pfeile verteilt, die fotografiert haben, wo, sag ich mal, üble Punkte dieser Stadt sind. So, das war die Kampagne. So, und innere Sicherheit mit dem Tatort, das lässt sich auch immer, Plakate müssen ja kurz, prägnant sein, die muss man sehen und zum Denken, nachdenken. So, alleine, dass sie jetzt sich die Begriffe gemerkt haben, ist ja schon mal das wichtiger Faktor, weil das Schlimmste, was einem Plakat passiert, dass es an den Leuten vorbeigeht. Und das ist uns mit den Plakaten gewonnen. Sie sollen erstmal natürlich anreißen, weil Inhalte kriegst du natürlich nicht auf Plakaten so eins zu eins übertragen, das ist nur normal, aber die sollen erstmal drüber nachdenken.
Ja, was auf jeden Fall zu sehen war, Frau Motschmann, die war mit ihrem Gesicht immer abgebildet, aber mit ihrem Namen, das war bei Herrn Börnsen, Sie haben ihn jetzt gerade erwähnt, nicht so. War das vielleicht ein Fehler?
Das weiß ich nicht, aber seine persönlichen Stimmen sind ja auch relativ hoch gewesen. Ich glaube schon, dass Herr Börnsen eben aus der Funktion des Bürgermeisters natürlich einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Und das war mehr eine stilistische Sache bei Elisabeth Motschmann. Also die Unterschrift war jetzt nicht so gedacht, den Bremern zu erklären, das ist Elisabeth Motschmann, sondern das war eigentlich mehr so damit, da stehe ich für meinen Namen. Es ging ja um die Aussagen, und so eine Unterschrift ist ja dann was, dafür werde ich mich einsetzen. Das war ein stilistisches Mittel eigentlich mehr.
Mhm. Herr Strohmann, ja, ich bedanke mich, aber Sie werden sich weiterhin für die Menschen hier im Bremer Westen einsetzen.
Ja, auf alle Fälle.
Und ich denke, vielleicht machen wir mal eine ganze Sendung mit Ihnen.
Ja, gerne, jederzeit.
Das war Heiko Strohmann. Genau, da brauche ich nichts mehr hinzufügen. Das war Heiko Strohmann hier im Gespräch. Das haben wir vor anderthalb Wochen aufgezeichnet. Stelio, hier ist der Schnellsprecher. Ich merke, dass ich da ganz schön schnell gesprochen habe.
Naja, das vielleicht muss das ja sein. Und ich muss jetzt auch schnell sprechen.
Genau, ja. Das war jetzt hier, wie gesagt, die 250. Ausgabe mit meinem Studiogast Stelio Eleftherakis. Dem Organisator dieser großen Kafka-Geschichten hier ab 12. Juni geht's los. Gucken Sie auf die Homepage und informieren sich oder lassen sich den Newsletter zuschicken. Ja, Stelio, ich sage vielen Dank erstmal.
Danke mich auch.
Wir werden uns bestimmt am Capizuoso-Abend sehen. Ich zeichne das ja auch immer auf und dokumentiere das Ganze. Ja, nächste Woche, in zwei Wochen habe ich hier zwei Gäste. Das ist dann die Monika Möhlenkamp und Regina Kühnel von der Initiative zur sozialen Rehabilitation. Da geht es um das Thema Inklusion hier im Bremer Westen. Ein Thema, was auch viel mit Armut zu tun hat. Das werden wir dann erfahren. Alles weitere auf der Homepage. Und am 6. Juni, Stelio, bist du auch da? Nächste Club Night, unsere Tanznacht.
Bin ich eigentlich immer, wenigstens kurz.
Gut. Aber ich bin da. Genau, das ist die, hat sich gut etabliert, unsere Club Night hier im West End, die Ü30 Tanzparty, zwischen 30 und 69, sage ich mal so, das ist das Klientel. Ja, und vielleicht wird auch dieser Titel gespielt, wenn der Organisator Lust darauf hat. Das ist jetzt ein Stück von Led Zeppelin, mein letzter Musiktitel. Den lasse ich nochmal eben anspielen. Stelio, was machen wir jetzt? Noch ein Mineralwasser aufmachen?
Ja, wir gönnen uns jetzt mal so ein richtiges Mineralwasser auf die 250. Sendung.
Da steige ich drauf ein. Das ist gut, ja, da kann nichts passieren.
Ein bisschen also, Exzess muss sein.
Genau. Und dazu mal Led Zeppelin und dann vielen Dank fürs Zuhören und dann bis in zwei Wochen. Ja, Stelio, danke nochmal. Ne?
Danke dir. Ciao. I love you.